Hallo, moin und ein sportliches Servus. Wir sind wieder da und wir freuen uns, dass ihr es auch seid. Beim einzigen Podcast in Deutschland, der auch ohne eine Lockerung der Schuldenbremse Brücken baut. Hier ist der Stadionsprecher, euer Podcast über Kommunikation im Fußball. Und wir haben es beim vergangenen Mal ja bereits angeteasert. Ihr könnt euch heute freuen auf eine mega spannende Folge, denn wir haben einen richtig coolen Gast im Haus. Aber eins nach dem anderen. Zunächst mal, hallo Jens.
Hi Nils, ja, so ist es. Wir freuen uns sehr, dass Mario Krischel bei uns zu Gast ist. Er ist Redakteur beim Kicker und berichtet dort unter anderem über den FC Bayern. Er ist aber auch Buchautor und einer der Hosts beim Fußball-Podcast Kicker Meets the Zone. Also ein absoluter Experte und Insider. Hi Mario, wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Die Latte legt dir ja direkt mal sehr hoch. Ich hoffe, ich werde dem irgendwie gerecht, aber freut mich.
Da sind wir sehr, sehr sicher. Mario, wir sind sehr, sehr froh, dass du bei uns bist. Richtig cool.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich auch.
Du bist ja jetzt Sportreporter. War das dieser Beruf, war das schon ein Kindheitstraum von dir oder wolltest du eigentlich was ganz anderes werden?
Also ich war wie so viele Zuhörer wahrscheinlich ein weniger begabter Kreisliga-Fußballspieler, auch als Kind. Und irgendwie will man ja, keine Ahnung, irgendwas mit Fußball ist ja immer irgendwie so der Traum, in welcher Funktion auch immer. Und bei mir hat sich das echt sehr, sehr spontan ergeben, weil bei uns auf der Schule gab es immer so eine Berufemesse. Ich weiß nicht, ob das überall stattfindet. Auf jeden Fall in meinem Abiturjahr war es dann so, dass ich dann pflichtbewusst, wie wir das halt machen mussten, über diese Stände da geschlendert bin. Und beim Rausgehen war dann eben ein Stand von der Uni, von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover mit diesem ganz, ganz neuen Studiengang Sportjournalismus und Sportmarketing. Und da habe ich gedacht, okay, liest sich ganz gut, habe mir das mal angeschaut, habe das mitgenommen. War jetzt so, dass es leider keine öffentliche Uni war, deswegen musste ich erstmal bei Mama und Papa ankriechen, so hey, wie wär's denn? das habe ich Ihnen auch direkt gesagt, kann ich aber auch hier sagen, also da bin ich Ihnen natürlich echt sehr dankbar, dass Sie mir dann diese Möglichkeit diese Möglichkeit gegeben haben und das habe ich dann gemacht und irgendwie habe ich dann durch Praktika eben echt Gefallen gefunden an diesem Beruf, vor allem eben die Journalismusseite, des Marketingtechnische hat mich jetzt nicht so angesprochen.
Wie ging es dann weiter? Also du hast studiert und was ist dann alles noch so passiert, bis du beim Kicker gelandet bist?
Das Studium war 2013, dann bin ich nach einem Jahr ging dann das Praxissemester los. Da war ich 2 Monate bei Borussia Mönchengladbach Praktikant und bin da so ein bisschen hin und her gewechselt zwischen, wo hat das angefangen? Ich glaube im Sponsoring sogar, dann in die Medienabteilung und irgendwas vergesse ich jetzt tatsächlich, ups, aber auf jeden Fall da. Und dadurch dann auch die nächsten 4 Monate beim Kicker dann als Praktikant in der Online-Redaktion in Nürnberg war ich da. Und genau, dann habe ich das Studium erstmal fertig gemacht, bin dann für meine Bachelorarbeit wieder zum Kicker, also dann als freier Mitarbeiter, weil, keine Ahnung, also so selbstbewusst bin ich jetzt mal, dass ich mich dann offensichtlich ganz okay angestellt habe als Praktikant, sodass ich eben wiederkommen durfte als freier Mitarbeiter, habe dann da meine Bachelorarbeit geschrieben und dadurch ist irgendwie dieser Kontakt nie abgerissen, also Bachelorarbeit fertig gemacht, dann noch ein Praktikum nach dem Studium bei Schalke 04 in der Medienabteilung 3 Monate. Dann noch ein halbes Jahr bei Spox in München. Und dann eben tatsächlich fest im Oktober 2017 in die Online-Redaktion beim Kicker.
Cool. Und jetzt berichtest du ja über die Teams tief im Süden der Republik, also über Augsburg und mit Georg Holzer auch über den FC Bayern. Wie kam es dazu? Also hast du dann die Hand gehoben, hast gesagt, auch die Bayern wären auch ganz schön oder kam da jemand auf dich zu? Wie können wir uns das vorstellen?
Also erstmal Georg Holzer ist richtig, Frank Linkisch auch, das will ich nicht unerwähnt lassen. Es war dann so, ich war, jetzt lass mich mal rechnen, 4 Jahre, genau 4 Jahre dann in der Online-Redaktion und dann gab es irgendwann, hat sich diese Tür geöffnet, dass ich dann gefragt wurde, hey, der Carlo Wild, der Name sagt euch vielleicht auch was, der ist jetzt nicht mehr ewig dabei und wir suchen auf absehbare Zeit eben einen neuen oder zusätzlichen Bayern-Reporter, der dann auf Dauer auf Sicht seinen Platz einnimmt. Und dann wurde ich gefragt und dann war tatsächlich mein erster Impuls, nee, weil irgendwie dachte ich, also dadurch, dass ich diesen Einblick hatte in Gladbach und auf Schalke, das war super cool, aber natürlich auch ein bisschen einseitig. Und ich habe immer gedacht, okay, nur ein Verein, das ist jetzt eigentlich nichts für mich, auch wenn es dann natürlich nicht im Verein ist, sondern über den Verein, wenn man so will. Aber dann habe ich irgendwie ein bisschen Rücksprache gehalten mit Freunden und Verwandten und habe dann auch ziemlich schnell erkannt, okay, es ist schon eine ziemlich coole Chance, es ist halt der FC Bayern und wäre eigentlich dumm, wenn man das nicht macht, zumal die Beziehungen in der Online-Redaktion so gut und so verfestigt waren, dass ich mir jetzt mal blöd gesagt keine Sorgen machen musste, wenn das mit Bayern nichts wird, dann, dass ich dann vielleicht einfach hätte zurückkommen können, wenn man so will. Das heißt zurück, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ja immer noch das gleiche Haus und so, aber dann wieder in die andere Redaktion. Und dann habe ich dazu gesagt und gestartet bin ich dann im Januar 22 und dementsprechend natürlich auch von Nürnberg dann nach München gezogen.
Du bist kein Bayern-Fan, oder? Ich weiß nicht, darfst du das überhaupt öffentlich sagen? Welchem Fußballclub dein Herz gehört?
Also das ist ja irgendwie, da bin ich ja hier eigentlich genau an der perfekten Stelle. Ich finde das so komisch, dass das so verpönt ist in Deutschland, dass man irgendwie nicht über, als Sportjournalist nicht über seine Lieblingsteams reden soll oder warum auch immer. Also ich bin Schalke-Fan, leider, kann man ja dazu sagen. das habe ich meinem Papa zu verdanken, also da kann ich nichts für. Von daher, also Bayern ist mir im besten Sinne egal, würde ich mal sagen. Also so neutral, wie es geht. So neutral, wie es geht.
Wir sind da auch super neutral. Wir halten uns da auch immer sehr zurück. Jens als Werder Bremen-Fan und ich eben als Bayern-Fan.
Ah, guck an. Ja,
ja, genau. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass du zu Gast bist, Mario.
Ja. Also, ist spannend. Man bekommt ja so im Laufe der Jahre, jetzt sind es ja schon über drei, bekommt man natürlich dadurch, dass man beim Kicker arbeitet und über Bayern schreibt, über diverse Plattformen, sage ich mal, nicht immer das liebevollste Feedback. Und da hört man sich dann einige Sachen an, ob Bayern-Hater, ob Bayern-Fan oder was weiß ich. Also ist alles ganz, ganz okay. Soll jeder so sehen, wie er will. Aber ich bin kein Bayern-Fan und auch kein Bayern-Hater.
Aber sorry, jetzt nur eine kurze Anschlussfrage noch. Es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Wenn dir das beides unterstellt wird. Ich glaube, das hat Marcel Reif auch mal gesagt, dass ihm immer beides vorgeworfen wurde. Also, dass er sehr für eine Mannschaft ist oder sehr gegen eine. Und das heißt ja eigentlich, du bist da ziemlich gut in der Mitte.
Kann man so sehen, ja. Also wir sind ja alle irgendwie in diesem Beruf gelandet oder in diesem Berufsfeld, weil man ja Fußball geil fand. Und wenn man Fußball geil fand als Kind, dann hat man ja im Zweifelsfall wie bei euch auch einen Lieblingsverein. Und ich finde das dann Quatsch, das immer auf Zwang zu verbergen. Und auch wenn ich über Fußball schreibe oder über Fußball spreche, dann sind ja auch Emotionen normal. Und das kann dann jeder interpretieren, wie er will, dass das mir dann mal als Bayern Wohlwollen ausgelegt wird oder das Gegenteil. Das, also muss man dann abkönnen, ehrlicherweise.
Zumindest, ich kenne das ja auch von mir, dass ich mit meinem Lieblingsverein auch deutlich kritischer umgehe als mit einem anderen Verein links oder rechts. Also die sind einem halt persönlich auch ein bisschen weniger egal, die eigenen Lieblingsvereine. Ist das denn so, dass, wenn du so das Gefühl hast, auch, ich glaube, beim Georg hört man schon zumindest in seiner Sprache, einen bayerischen Einschlag. Ich weiß nicht, ob er Bayern-Fan ist oder nicht, aber hast du das Gefühl, dass er da kritischer noch mit den Bayern umgeht als jemand wie du, der aus einem ganz anderen Bundesland vielleicht auch kommt?
Das würde ich da nicht als Ursache sehen, nee. Also Georg kommt aus Bayern, das ist richtig, österreichische Grenze, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Er ist durchaus kritisch, aber das sollen wir ja irgendwo alle sein. Also das auch er ist, darf ich jetzt hier auch mal erzählen, denke ich, ist auch kein Bayern-Fan und ist auch kein Bayern-Hater. Also das ist auch im besten Sinne eigentlich ausgewogen, genauso wie bei Frank. Also ganz, ganz entspannt, würde ich sagen. Also wie gesagt, man kann das den Leuten nie recht machen.
Wird das denn abgefragt von der Redaktion? Also wenn die dich jetzt anfragen als Bayern-Reporter, fragen die dann, sag mal, bist du Bayern-Fan? Weil man könnte ja zumindest sagen, dass das oder denken, dass sowas ein Ausschlusskriterium wäre, wenn man zu sehr pro einem Verein ist, besteht ja doch die Gefahr, dass man dann vielleicht die eine oder andere Sache ein bisschen positiver darstellt.
Also, nee, das wird nicht gefragt. Ich habe mir selbst mal die Frage gestellt, wie ich wohl wäre als Schalke-Reporter. Ich glaube, ich bin da bei dir, Jens, also dass das dann im Zweifel vielleicht sogar zu kritisch wäre, weil man vielleicht noch ein bisschen emotionaler ist, keine Ahnung. Bei mir war das jetzt kein Thema. Es wusste auch jeder in der Redaktion oder im Haus, dass ich halt eher zu Schalke halte. Kann man ja auch, also mittlerweile traurigerweise drüber lachen, weil es eigentlich nicht mehr so relevant ist, zumindest was die Bundesliga betrifft. Es war tatsächlich so, das kann ich ja auch sagen, dass ich, also als ich nach München gezogen bin, habe ich dann angefangen, auch hier Fußball zu spielen, weil ich nebenbei schon auch noch ein bisschen kicken wollte. Und bin dann nach einem halben Jahr gewechselt zur dritten Mannschaft von 1860 München. So,
Oha.
genau. So habe ich auch erst, und da habe ich tatsächlich erst meine Kollegen gefragt, also meine direkten Kollegen im Bayern-Team, so: Hey Leute, ich könnte hier zu 1860 3 wechseln. Was denkt ihr? Ist das wohl ein potenzieller Brandherd so? Also kann das ein Thema werden? Was meint ihr? Und dann waren auch alle so: Also, nee, mach halt. Und also, wenn dir das jemand schlecht auslegen will, man kann das nicht ändern. Ich will halt einfach kicken. Ich hab da meine Freunde, und auch da bei 60, ich bin dann kein 60-Fan. Es gibt natürlich Fotos von mir im 60-Trikots, das lässt sich nicht vermeiden. Aber also, ja. Aber auch das war, sagen wir mal, in den sozialen Medien schon mal ein Thema, tatsächlich.
In welcher Liga spielten die dritte Mannschaft von
Ja,
60?
Kreisliga.
Oh,
Also wir sind brutal
Kreisliga.
schlecht. Von daher ist das wirklich nicht relevant.
Wie ist denn so, du hast eben schon gesagt, dass du Feedback bekommst auf deine Arbeit, besonders auch im Social Media Bereich. Ist es denn auch so, dass dann vielleicht am Montagmorgen mal ein Spieler oder ein Berater bei dir anruft und sagt: Hey, sag mal, was hast du denn da für eine Kickernote verteilt jetzt am Wochenende? Das sehe ich aber ganz anders. Also gibt es diese Diskussion, diese Kommunikation auch mit Spielern oder Beratern zu deinen Leistungen dann oder wie du Leistung bewertest?
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich nicht mehr. Also die Spieler direkt kaum bis gar nicht. Also das ist so ein bisschen, leider würde ich jetzt mal sagen, alte Schule, weil früher, also wenn ich dann die Geschichten von Carlo zum Beispiel gehört habe, so in den 80ern, 90ern, wie da ist der Oliver Kahn dann halt nach jedem Bayern-Spiel ihn auf dem Rückweg zum Haus angerufen hat und so, das ist komplett utopisch. Also das gibt es ja alles nicht mehr. Die haben ja, mittlerweile haben die Spieler ja nicht nur ihre Berater, sondern auch noch Medienberater, die sich um alle Belange, was Social Media und Kommunikation eben betrifft, kümmern. Und dann ist es schon so, dass je nach Note und je nach Auslegung Berater sich mal melden. Klar, wenn die mit gewissen Texten, Noten nicht einverstanden sind, ist ja auch irgendwo deren Beruf. Also auch das ist jetzt gar kein Vorwurf, gehört ja dazu. Und dass man sich da auch nicht immer einig ist, ist auch normal, denke ich. Wir müssen das bewerten, was wir sehen. Sie sehen es im Zweifel, das ist jetzt, glaube ich, auch keine Black Magic. Also sie sehen es im Zweifel vielleicht nicht so neutral wie wir, das ist ja auch klar. Von daher, klar, also die Diskussion gibt es immer, aber gehört genauso dazu.
Ich frage mich, was die sich dann davon erhoffen, wenn sie da anrufen und sagen: Ey, mach's nächstes Mal ein bisschen positiver oder so. Ich meine, es ist ja eigentlich relativ klar, dass ihr euch davon nicht beeinflussen lassen könnt, dürft.
Ich denke, es ist so ein bisschen sensibilisieren vielleicht, weil es ist ja ein Geben und Nehmen, dieses Geschäft auch, ne? Du hast Kontakt mit den Beratern, weil du natürlich im Zweifel mal eine Info möchtest, ne? Das ist ja ganz klar. Und die Berater geben dir das ja auch dann jetzt nicht nur aus Goodwill, sondern auch, weil sie dann im Zweifel vielleicht mal eine Halbnote besser wollen. Oder ne, vielleicht, wenn es mal nicht so gut läuft, dass man mal was über den Spieler schreibt oder so. Das ist ja klar.
Ja, okay. Du hast gerade Social Media kurz schon angesprochen, was mich zu der Frage führt: Du bist ja jetzt schon einige Jahre beim Kicker. Haben sich denn die Formate und Inhalte seither merklich verändert, also beispielsweise durch den Einfluss von sozialen Medien?
Auf jeden Fall. Also das war ganz spannend damals. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es in meiner Praktikumszeit, ich glaube in meiner Praktikumszeit, das sind ja jetzt auch schon, wenn ich auf den Kalender gucke, 10,5 Jahre her. Das war gerade so diese, diese Phase, wo Print und Online mehr und mehr verschmolzen sind. Ja, es gab, bis dahin war es immer noch so sehr viel Print first, Online second, und dann ist so dieses Crossmediale halt immer normaler geworden, würde ich sagen. Und das ist ja jetzt heutzutage sowieso ganz klar. Und dass wir mittlerweile, wo wir mittlerweile unterwegs sind, das ist ja, wenn ich dann jetzt zurück, jetzt klinge ich schon wie ein alter Mann, um Gottes Willen. aber also wir machen ja nicht mehr nur, wenn ich jetzt zu einem Bayern-Spiel gehe, dann schreibe ich ja nicht nur für Print, ich schreibe dann auch für Online oder primär vielleicht sogar teilweise online erstmal natürlich. Wir machen Podcasts dazu, wir machen Videos nach den Spielen, also dieser klassische Aufsager vorm Stadion. Und das ist, das wiederum wird dann verwendet für Social Media, dass wir das bei Instagram posten. Facebook ist, glaube ich, auch noch ein Thema, da bin ich jetzt nicht mehr so bewandert. Also, na klar, du, was du mittlerweile alles bedienst, das ja, kennt eigentlich keine Grenzen. Bin ich mal gespannt, ob es da irgendwann eine Grenze gibt.
Ja, ja, spannend. Man kennt das ja auch, also zumindest so vor 10, 15 Jahren hatte man so das Gefühl, auch über den FC Bayern gab es in der Woche bei Kicker mal 3, 4, 5 Beiträge. Mittlerweile hast du 3, 4, 5 Beiträge am Tag, die es über den FC Bayern gibt. Also auch die Schlagzahl hat sich doch extrem erhöht.
Ja, na klar. Also es ist, es gab bei uns mal so diese, ich weiß gar nicht, ich glaube eher ein ungeschriebenes Gesetz, so, weil wir haben ja für jeden Bundesliga-Verein mindestens einen Reporter, dass halt pro Verein, pro Tag ein Text für online. So, das ist jetzt, das geht nicht immer auf, das ist auch okay, es braucht jetzt nicht jeder, auch bei meinem eigenen Bezug, es braucht ja jetzt nicht jeder einen Tag, jeden Tag einen Augsburg-Text, so ehrlich muss man sein. Ne? Aber Bayern ist natürlich eine ganz, ganz andere Nummer, weil wir sehen es ja auch an den Klickzahlen, das Interesse am FC Bayern, das ist ja, also Fluch und Segen, würde ich sagen. Ganz, ganz wenig Fluch, weil das vielleicht in dem Sinne, weil du natürlich irgendwie immer gefordert bist, du bist irgendwie immer auf Sendung, weil jede Mücke wird zum Elefant, das ist ganz normal. Segen dann halt eher, weil du, egal was du schreibst, du weißt halt, okay, damit erreiche ich schon wahnsinnig viele Leute, ne? Und das ist ja, also, ist ja schon cool, wenn man weiß, dass so viele Leute den eigenen Mist lesen. Und also, wie ich gesagt habe, wenn Kimmich auf Toilette geht, dann kannst du daraus einen Artikel machen. Es ist zwar witzig dahergesagt, aber wahrscheinlich die Realität. Also
leider ist das so.
Kane, sagen wir mal, Kane verletzt sich. Dann kann ich daraus einen Artikel machen, Kane ist verletzt. Dann kann ich daraus einen Artikel machen, was bedeutet das für Bayern? Wie lange fällt Kane aus? Kane ist wieder im Lauftraining, Kane ist wieder im Mannschaftstraining. Was bedeutet Kanes Rückkehr? Ne? Und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Also es ist, FC Bayern ist grenzenlos.
Ja, plus die riesengroße Frage, hätte der FC Bayern im Winter einen Backup für Kane verpflichten müssen?
Absolut, ja, so. Absolut.
Also diese ganzen Drumherum-Stories, genau.
Und da können wir doch eigentlich direkt mal, wenn wir schon bei den Bayern sind, genau da auch bleiben, weil es ist keine Überraschung für diejenigen, die regelmäßig den Stadionsprecher hören. Ich bin Bayern-Fan und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein bisschen mit einem echten Insider über die Bayern schnacken können. Und du hast gerade schon von Fluch und Segen gesprochen. Was siehst du denn noch so für Herausforderungen neben der Themenauswahl vielleicht rund um einen so prominenten Verein?
Wahrscheinlich durch diese, wir bewegen uns ja so ein bisschen in Zeiten dieses Transferjournalismus, wo ich mich jetzt persönlich nicht so mit anfreunden kann. Also ich verstehe zu 100%, dass die Fans und die Leute sich für diese Transfergerüchte, Meldungen interessieren. So war ich genauso als Kind. Also irgendwelche, wenn dann Milan Baroš bei Schalke im Gespräch war, dann habe ich ganz, ganz aufgeregt den Videotext oder morgens die Zeitung gelesen. Deswegen verstehe ich das schon, aber es ufert natürlich komplett aus. So, also da sind wir auch wieder bei Mücken und Elefanten. Also da wird jeder Nichtstand inzwischen als Sensationsmeldung gefühlt verbreitet. Das ist jetzt nicht, läuft jetzt nicht so nach meinem Geschmack, aber es erhöht natürlich auch so ein bisschen den Druck auf uns, weil jeder will einerseits die Infos als Erster haben, muss es aber auch so ein bisschen, weil das ist ja auch der Anspruch an den eigenen Beruf, ans eigene Medium, dass man eben im Zweifel zwar als Erster vermelden kann, dass Kimmich verlängert, aber ja, das ist übrigens ein gutes Beispiel. Da gab es ja das ganze Hin und Her mit Kimmich, das habt ihr ja auch mitbekommen. Aber das war ja dann nicht nur, dass sich das Blatt wieder gewendet hat und man dann vermelden konnte, hey, okay, jetzt nähern sie sich an, Kimmich verlängert doch. Sondern daraus kam ja dann auch noch, heute verlängert Kimmich, gleich verlängert Kimmich und was weiß ich. Also es, wie ich schon gesagt habe, es kennt irgendwie keine Grenzen. Aber das ist schon nochmal eine zusätzliche Herausforderung, würde ich sagen.
Bei dem Kimmich-Ding fand ich auch nicht nur dieses Hin und Her total spannend, sondern rund um Kimmich ist ja so viel geschrieben worden, er als Leader, er auch als Kommunikator. Weil du dich ja nun von Berufswegen viel mit Kommunikation auch beschäftigst, hältst du Kimmich wirklich für diesen wichtigen Kommunikator? Also ist das wirklich auch einer der zentralen Gründe, warum die Bayern ihn halten sollten? Jetzt haben sie ihn gehalten, aber du weißt, was ich meine, eben nicht nur das auf dem Platz, sondern das auch neben dem Platz?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal sollte man wahrscheinlich erwähnen, dass er eine herausragende Saison spielt und sich diese Vertragsverlängerung auch redlich verdient hat. Aber das ist schon so, dass der nicht nur jetzt natürlich schon, sondern auch in näherer Zukunft das Gesicht des FC Bayern werden soll. Weil wenn wir uns mal so ein bisschen umschauen, Manuel Neuer hat verlängert bis 2026. Danach könnte Schluss sein, weiß man ja nie so richtig. Thomas Müller, wissen wir noch nicht, wie es weitergeht, könnte im Sommer Schluss sein. Spätestens dann 26, denke ich. Das sind zwei Leute, die für diesen Verein stehen, die auch zum Beispiel immer eigentlich in der Mixzone bei uns Reportern stehen bleiben und mit uns sprechen. Aber davon gibt es nicht mehr so viele. Also Leon Goretzka hat sich durch diese ganzen Gegebenheiten im Sommer und diese Saison noch gar nicht geäußert in der Mixzone. Das war eigentlich auch immer ein guter Gesprächspartner. Harry Kane bleibt immer stehen. Das ist ein Vollprofi auf Englisch und alles, aber das ist ja jetzt nicht so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist es umso wichtiger, denke ich, dass Kimmich auch bleibt, eben auch als Sprachrohr dieses Vereins, weil du musst schon auch als Verein dafür sorgen, dass die Jungs dieser Mannschaft auch diesen Verein verkörpern und nach außen darstellen und gescheit kommunizieren, weil so talentiert ein Jamal Musiala auf dem Platz ist, das ist jetzt eben nicht dieser Sprecher abseits des Feldes. Von daher ist das schon sehr, sehr vernünftig, dass Kimmich da die nächsten 3-4 Jahre noch dabei ist.
Was mich zu einer anderen Frage führt, das habe ich mich immer gefragt. Du sagst jetzt, sie bleiben dann in der Mixed Zone stehen oder nicht. Wie wird denn, weißt du, wie das festgelegt wird, beispielsweise jetzt bei einer TV-Übertragung, welcher Spieler dann jetzt bei Prime irgendwie noch vor die Kamera tritt? Also ist das dann immer ein spontanes Ding? Oder sprechen die dann mit dem Dieter Niklas oder der sagt, du heute mal? Weißt du, wie das läuft?
Ja, ja, also das ist, bei den TV-Anstalten ist das schon geregelt vorher. Also die fragen dann Dieter an oder eben wen anders und sagen, wir hätten dann gern nach dem Spiel den Thomas Müller oder den Leon Goretzka. Und dann wird das so geregelt. Bei uns in der Mixzone ist es komplett spontan. Also wir stehen dann da, diese Mixzone ist gleichzeitig auch der Ausgang für die Spieler, also die müssen da alle her an uns vorbei quasi. Und dann sagen wir, hey, Serge, hast du kurz Zeit oder so? Der winkt dann immer ab, weil Serge Gnabry bleibt nie stehen. Aber also wie ich gesagt habe, so ein Manuel Neuer oder Harry Kane oder Kimmich, die in 8 von 10 Fällen nehmen die sich dann nochmal 3-4 Minuten Zeit und sprechen mit uns.
Du hast jetzt eben Kimmich schon als zukünftiges Sprachrohr angesprochen, oder ist er ja jetzt schon, aber als dass ihm zukünftig eine noch größere Rolle zukommt. Du sprichst ja mit den anderen auch. Wer würdest du denn sagen, kann denn von dem aktuellen Team noch in so eine Rolle mit reinwachsen? Weil ein Kimmich allein wird das ja zukünftig ab 2026 nicht schultern können. Also wen siehst du da noch? Wer ist so ein Hidden Communication Champion beim FC Bayern?
Boah, das ist echt eine gute Frage. Also, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, wenn ich jetzt mal den Kader so im Kopf durchgehe, siehst du schon, wie schwer ich mir tue, ne? Also,
ja.
Ich könnte mir vorstellen, ich kenne ihn jetzt noch nicht, er macht einen guten ersten Eindruck, aber dass auf Dauer, wenn er sich sportlich behauptet, dass Jonas Urbig so einer werden könnte, glaube ich. Also die Ausstrahlung auf dem Platz gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber das ist jetzt komplett ins Blaue geraten. Also es sind ja auch Es ist jetzt nicht mehr so ganz so wie früher, dass das jetzt auch der Großteil der deutschen Nationalmannschaft da beim FC Bayern spielt. Dementsprechend muss man ja auch schon gucken, wie sieht das überhaupt sprachlich aus. Also zum Beispiel ein Dayo Upamecano spricht auch immer öfter, wird auch so ein bisschen sicherer, aber ist natürlich jetzt nicht so ganz so flüssig in Deutsch. Minje Kim, der spricht kein Deutsch und das trifft schon auf viele Jungs zu. Also ich kann dir diese Frage leider nicht so richtig gut beantworten.
Weil ich finde ganz grundsätzlich, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren hätte man vielleicht wirklich so einen Serge Gnabry auch mal mit aufgeführt, weil der spricht ja unheimlich gut. Also ist ja, also wenn er mit dir sprechen würde, würde er gut sprechen. Aber ich meine, seine Situation in den vergangenen Jahren beim FC Bayern war ja eben auch nicht ganz so einfach. Das heißt, wenn der jetzt bei euch in der Mixzone stehen bleiben würde, würde er ja nur gefragt werden, sag mal, Serge, was ist denn jetzt mit deinem Vertrag? Machst du jetzt weiter oder gehst du im Sommer weg und so weiter? Und dann sind wir wieder bei diesem Transferjournalismus, der dann auch viele andere Themen überwiegt.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen selbstverschuldet, muss ich sagen. Ne? Also ich habe jetzt auch schon, ich glaube letztes Jahr vor der EM, habe ich mal ein längeres Interview gehabt, so One-on-One mit Leroy Sané. Das ist ein ganz aufgeweckter Kerl, ein richtig, richtig guter Gesprächspartner, wenn der mal so ein bisschen auch aus sich herauskommt und so. Wirklich ein lustiger Typ, auch ein schlauer Kerl. Aber der bleibt eben auch in der Mixzone, also ich sag mal, für dieses Alltäglichere fast nie stehen. Und dann ist es natürlich, wenn du selbst nie was sagst, dann sagen die Leute eben Sachen über dich. Und wenn du stehen bleibst, kannst du es vielleicht auch ein bisschen mehr steuern. Das gleiche ist bei Gnabry. Wenn er jetzt dann stehen bleiben würde, da gebe ich dir recht. Dann kommen erstmal nur kritische Fragen, weil er natürlich jetzt nicht die beste Saison spielt, das kommt dann dazu. Ja. Aber gerade das finde ich ja, wenn du dann eigentlich in den Zeiten, in denen es mal schwieriger ist, stehen bleibst, dich stellst, in Anführungszeichen, das macht dich ja eigentlich noch nahbarer, sympathischer. Zum Beispiel, ein kurzes Beispiel mal aus der Kicker Meets the Zone. Wir hatten jetzt die Tage ein Interview mit dem MLS-Profi Julian Gressel, der in Miami mit Messi und so spielt. Der hat letzte Saison über 40 Pflichtspiele gemacht und in dieser Saison noch keine einzige Minute. So. Und dann habe ich mit ihm geschrieben, hey, wie wäre es, hättest mal Bock dabei zu sein? Er meinte, ja, aber ist gerade schwierig und so. Dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich, verschieben wir mal. Und dann habe ich aber 2 Tage später ihm wieder geschrieben, hey, hab nochmal drüber nachgedacht, wie siehst du es denn, wenn wir es trotzdem machen? Weil es ist ja vielleicht auch mal ganz spannend, die andere Seite des Geschäfts so ein bisschen zu beleuchten und nicht immer nur zu sprechen, wenn es ganz gut läuft. Und hat er dann auch kurz drüber nachgedacht und auch so gesagt, ja, stimmt eigentlich. Ne? Also das macht einen ja im Zweifel nur noch ein bisschen sympathischer, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Ja, true that. Wenn wir schon bei den Gnabrys und Sanés sind, Mario, würde mich total deine Einschätzung interessieren. Mit Blick auf den Sommer, ein paar Vertragsverlängerungen gab es ja jetzt schon. Mit wem glaubst du, machen die Bayern weiter und mit wem nicht? Also ich glaube, Michael Olise, sind wir uns alle einig, der spielt eine richtig gute Saison. Mhm. Und dann kann man, also Coman hat jetzt die letzten wichtigeren Spiele meistens begonnen. Aber da ist ja immer die Frage, macht man mit Coman weiter? Die Bayern wollen ja auch Gehalt einsparen. Wie sieht's mit Gnabry aus? Wie sieht's mit Sané aus? Wie würdest du das Stand jetzt bewerten?
Stand jetzt würde ich sagen, also Fakt ist, bei Sané läuft der Vertrag aus. So, das ist also der, sag ich mal, realistischste Abgang, weil das noch sehr offen ist. Also zu den Bezügen, die er jetzt hat, wird er beim FC Bayern eher keinen neuen Vertrag bekommen. Das hat er sich dann auch, so hart muss man sein, sportlich nicht verdient. Also es ist, Sané ist echt ein schwieriger Fall. Ne? Also wir wissen ja alle, wie gut er sein kann. So, wir haben ja zum Beispiel die letzte Hinrunde gesehen unter Thomas Tuchel und dann, wo er, glaube ich, zur Halbserie schon 11 Tore, 10 Vorlagen hatte. Und dann fällt es einem irgendwie umso schwerer, ihn dann jetzt so zu sehen, weil man weiß, wie gut er sein kann. Und natürlich wird er dann an seinem besten Leistungsvermögen gemessen. Aber fehlende Konstanz ist wahrscheinlich auch fehlende Qualität, so ehrlich muss man sein. Und jetzt wird er, oder ich glaube, er ist oder wird 29. Ich glaube, er ist 29 geworden. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Da muss man schon irgendwann sagen, okay, der ganz, ganz große Durchbruch wird es dann womöglich nicht mehr. Trotzdem, irgendwas in mir sagt mir, dass man den eher behalten sollte. Bei Gnabry und Coman sehe ich es ganz anders. Da ist aber wiederum das Problem, die musst du ja auch erstmal verkaufen können. Also bei Koman gibt es wohl den Markt Saudi-Arabien, wo er sich auch, wie man hört, ein bisschen mit anfreunden kann. Bei Serge Gnabry, er hat Vertrag bis 26, auch zu einem sehr guten Gehalt. Da muss man sich ehrlich die Frage stellen, wer kauft den jetzt? Also ja, Bayern würde ihn abgeben, aber du musst auch einen Abnehmer finden. Das fällt mir gerade ein bisschen schwer, das zu sehen. Klar ist auf jeden Fall, du brauchst da eher zwei als ein neues Gesicht auf den Flügeln. Olise, gebe ich dir völlig recht, der ist unumstritten, der spielt einen Top-Ball. Die anderen drei sind einfach für das Niveau, das der FC Bayern gerne hätte, viel zu unbeständig.
Ja, absolut. True that. Und ich meine, die Spieler selber müssen ja dann auch noch gehen wollen. Ne? Gerade bei Gnabry gab es da auch schon mal ein bisschen Diskussion. Wenn der jetzt einen gut dotierten Vertrag hat, kann man ja auch nachvollziehen, dass der dann sagt, also auf der einen Seite kann man es nachvollziehen, dass er sagt, ich bleibe da. Sportlich kann ich es dann weniger nachvollziehen, wenn er weiß, er spielt nicht so viel. Aber das ist ja auch noch so ein Punkt, was mich zu der Frage bringt, weil wir gerade bei Kimmich waren. Ich habe mir das vorhin hier aufgeschrieben. Was ich dich auch gerne noch fragen würde, bei Kimmich gab es ja dieses lange Hin und Her und es wurde immer gerade am Ende gesagt, es ging nicht um die letzte Million, sondern es ging um diese Perspektive, die er haben will. Und ich habe mich immer gefragt, was zum Teufel meint der damit? Weil es haben Musiala verlängert, es hat Alphonso Davies verlängert, Neuer hat verlängert. Also es war im Prinzip klar, okay, da steht jetzt auch in den nächsten Jahren ein ziemlich gutes Team auf dem Platz, was zumindest mal um die Champions League mitspielen kann. Und das wusste Kimmich doch auch. Also hast du da eine Idee, was er gemeint hat, wenn es dann immer darum ging, er möchte diese Perspektive haben? Oder ging es dann nur um seine eigene Rolle, dass er auf jeden Fall Kapitän ist oder sowas? Also ich habe mich immer gefragt, wenn es nicht am Geld liegt, woran liegt es dann jetzt?
Also in erster Instanz war es ja diese Grundsatzentscheidung, der letzte große Vertrag bei Bayern oder eben nochmal vielleicht den Schritt ins Ausland. Aber so das, was ich gehört habe, war das jetzt nie wirklich ein Thema für ihn eigentlich? Also Paris soll da ja konkret gewesen sein, aber ich meine, er hat auch 4 Kinder und vor 1,5 Jahren oder so in Grünwald gebaut. Sportliche Perspektive ist ja, das betrifft ja nicht nur den Kader einerseits, aber natürlich hat er auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass eben ein Musiala und ein Davies verlängert haben, ganz klar. Sind ja zwei Säulen des Vereins. Es geht aber auch um den Trainer. Und Kimmich wollte schon auch die Gewissheit haben, wie plant ihr denn jetzt mit Kompanie? Also ich glaube, es braucht jetzt keinen in Anführungszeichen Insider, um euch zu sagen, dass das mit Tuchel nicht alles so harmonisch war, der ja auch Kimmich dann öffentlich da die Qualitäten als zentraler Mittelfeldspieler so abgesprochen hat und die ihn ja auch als Rechtsverteidiger aufgestellt. Ja, exakt. Genau. Das heißt, Kimmich wollte schon auch wissen, wie ist es denn mit Kompany? Also er fühlt sich unter ihm sehr, sehr wohl. Generell die Mannschaft ist sehr zufrieden mit dem Trainer. Mit der Art, wie Kompany Fußball spielen lässt. Und dann wollte er halt auch wissen, plant ihr denn langfristig mit dem? Und das wurde ihm zugesichert. Und die Kombination zu sehen, dass die Top-Talente, sage ich mal, die Schlüsselspieler verlängern, dass der Trainer das Vertrauen genießt der Vereinsführung und dass der Fußball, den der FC Bayern jetzt unter Kompany spielt, wieder zielgerichteter ist, wieder mehr Bayern-like, wie es, glaube ich, Karl-Heinz Rummenigge immer so schön gesagt hat. Also aktiv und nicht reagierend. Das hat ihn dann letztlich zu der Entscheidung bewogen.
Du hast eben schon Kompany erwähnt. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Kommunikation kommen. Max Eberl ist jetzt mehr als ein Jahr in Amt und Würden, Vincent Kompany seit dem vergangenen Sommer. Wie hat sich denn gerade auf diesen beiden, sagen wir mal, Positionen im Verein die Kommunikation verändert zu der Zeit davor? Also du hast eben Thomas Tuchel schon angesprochen oder auch in der Zeit, als jetzt noch nicht Max Eberl Sportvorstand war. Wie wird mittlerweile beim FC Bayern kommuniziert?
Der allergrößte Unterschied ist zum Beispiel die wöchentliche Pressekonferenz. Da sitzt jetzt nicht mehr nur der Trainer, sondern eben auch einer der zwei sportlichen Verantwortlichen, also entweder Christoph Freund, der Sportdirektor, oder der Sportvorstand Max Eberl, was ich für eine sehr kluge Entscheidung halte. Die resultierte so ein bisschen daraus tatsächlich, also wir waren Im Sommer, das kann ich mal erzählen, waren wir in Südkorea mit den Bayern im Trainingslager. Und dann war da am letzten Abend, lädt das Bayern-Team dann immer so die Journalisten ein zum Essen und dann haben die auch gefragt, hey, wie war es denn jetzt für euch? Das war ja auch so die erste Erfahrung mit Kompanie, er war ja noch ganz neu und Kompanie hatte so angefangen zu sagen, von wegen, ich äußere mich nie über einzelne Spieler. Was ja sein gutes Recht ist, was aber auch, wie wir alle wissen, beim FC Bayern schwierig wird. Weil wenn du nie was über irgendwen sagst, das machen wir die Schleife zu Gnabry oder Sané, dann sagen wir halt irgendwann was über diese Spieler. So.
Klar,
und ja, das haben wir dann gesagt, so von wegen, pass auf, wir verstehen den Trainer, dass er ist so ein bisschen diese Guardiola-Schule, ne, bloß nicht zu viel sagen. Aber ihr müsst schon zusehen, dass er irgendwas sagt, weil sonst wird es irgendwann, ihr kennt die Bayern-Medienwelt, sonst wird es irgendwann schwer. Und dann haben die eben angefangen, die Bayern, und haben da dann noch einen dazugesetzt mit Eberl oder Freund. Und man muss aber auch sagen, Kompanie ist dann im Laufe der Zeit schon zumindest ein bisschen offener geworden. Er ist jetzt, er macht es, finde ich, sehr, sehr clever, weil er im Gegensatz zu zum Beispiel Thomas Tuchel, der alles immer sehr ausführlich erklärt hat, was ja aus journalistischer Sicht ein Segen war, ganz klar, aber manchmal eben auch ein bisschen zu viel gesagt hat. Das Gleiche trifft auch auf Julian Nagelsmann zu. Da kam immer noch so ein Halbsatz hinterher, wo man dann da, wo der Journalist saß und sich dachte, geil, aber wo dann der neutrale Beobachter, würde ich mal sagen, sich gedacht hat, oh Mann, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ja. Und das macht Kompanie eigentlich ganz clever. Also der hält sich da zurück, auch wenn er so wie es in München gang und gäbe ist, auf irgendeine Kritik von Didi Hamann oder was weiß ich angesprochen wird, dass er sich da gar nicht zu äußert. Also warum auch? Macht keinen Sinn, wenn man sich da auf diese Nebenschauplätze einlässt. Ihr erinnert euch vielleicht auch zum Beispiel letzte Saison mit Uli Hoeneß und Thomas Tuchel, als dann der Hoeneß auf einer Veranstaltung sagte, der Tuchel kann keine Spieler weiterentwickeln und will immer nur teure Spieler kaufen. Und der Tuchel dann vor einem Spiel gegen Frankfurt sagt, er fühlt sich in seiner Trainerehre verletzt und natürlich ein gefundenes Fressen für alle. So, ne? Ja, aber das haben sie, finde ich, schon gelernt. Und Eberl ist auch jemand, der immer bereit ist, so einen Witz loszulassen. Aber auch der hat, finde ich, schon so ein bisschen gelernt, dass man bei Bayern eher aufpassen muss, was man sagt. Und das ist gut, jetzt in letzter Zeit haben sich ja sowieso alle ganz doll lieb, weil es ganz gut läuft. Da muss man dann nicht so gehörig aufpassen, aber es ist auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, jetzt gemessen an den 3 Jahren, die ich es jetzt mache, verdächtig ruhig diese Saison.
Ja, und weil du Nagelsmann sagst, ne, das war ja damals auch immer ein Thema, als Nagelsmann da alleine auf den PKs saß und zu jedem Scheiß was sagen musste, ne? Er wurde zu allem gefragt rund um den Verein, was natürlich eigentlich auch seinen Kompetenzbereich oftmals überstiegen hat, und ich glaube, das ist halt auch, ne, eine absolute Verbesserung, eben weil da jetzt Freund und Eberl mit sitzen, dass man dann sagt, okay, die sportlichen Fragen gehen an Kompanie und die anderen Fragen beantwortet der Trainer einfach nicht.
Ja, zu 100%. Das war ja nicht nur alles rund um den Verein, sondern rund um die Welt quasi. Also man muss sich mal zurückversetzen, das war tiefste Corona-Zeit und dann kam ja da heraus, dass Kimmich sich noch nicht geimpft hat und dann war das ja ein Riesenthema und dann musste Nagelsmann das alles immer so ein bisschen moderieren und wurde da, das kann man nicht anders sagen, so von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić schon ein bisschen im Stich gelassen. Also das war alles nicht optimal, aber davon profitieren dann jetzt halt eben Eberl und Kompanie gewissermaßen, weil sie wissen, okay, so können wir das nicht mehr handhaben.
Und gerade weil es jetzt so ruhig in Anführungszeichen geworden ist, weil die Bayern vielleicht auf diesen Ebenen kommunikativ weniger offensichtliche Fehler machen als in den vergangenen Jahren. Ihr müsstet doch eigentlich in der Kicker-Redaktion und alle Fußballredaktionen in Deutschland doch eigentlich immer eine Kerze anzünden, wenn Uli Hoeneß wieder vors Mikrofon tritt. Weil wir haben immer das Gefühl, wir sprechen öfter drüber, ne, alle anderen können sich professionalisieren, aber Uli bleibt Uli und der haut einfach immer wieder Dinge raus, wo du dir sagst, um Gottes Willen.
Ja, das stimmt schon. Also das ist schon, auch Uli Hoeneß ist natürlich ein absoluter Segen für jede Redaktion. Der hat sich in dieser Saison zurückgenommen, würde ich mal sagen. Also so, der hält sich ja im Großen und Ganzen ein bisschen raus. Da kommt halt immer mal wieder, wenn er gefragt wird und gerade es gerade fühlt, sage ich mal, dann auch da kommt dann vielleicht ein Satz bei rum, der dann für den FC Bayern nicht so förderlich ist, aber tja, es ist halt Uli Hoeneß, ne? Warum sollte man den jetzt noch verändern? Also solange alles gut läuft und solange die Bayern auf Titelkurs sind, dann passt das schon.
Wirst du auch nicht schaffen. Und das ist ja auch tatsächlich auch für den neutralen Fan immer mal wieder ganz schön, wenn der Uli einen raushaut.
Komplett.
Es ist nur eben, ne, wenn man es super professionell betrachtet, sieht man halt, dass das Kompanie sehr gut macht, dass das Freund und Eber gut macht. Und sowohl Hoeneß als auch Rummenigge, ich habe mich jetzt auch wieder gefragt, muss man sich so oft zu Florian Wirtz äußern, öffentlich, ne, Spieler eines anderen Vereins, ist ja auch nicht der beste Stil.
Ja, ist nicht der beste Stil, es unterstreicht aber die Ambitionen des FC Bayern, würde ich mal sagen. Also wenn die zwei sich regelmäßig einschalten und diesen Spieler da so in den höchsten Tönen loben, dann kann man mal davon ausgehen, dass da dass es nicht nur bei einer Schamoffensive bleibt.
Ja, absolut. Wir haben in den vergangenen Folgen auch öfter mal über dieses Thema Wirtz gesprochen. Wenn wir mal zu diesem Thema kommen, glaubst du denn, das ist realistisch, dass sie wirklich Wirtz holen? Denn wir haben ja eben schon darüber gesprochen, könnte sein, dass Sané geht, Coman geht, Gnabry geht. Da hat man ja das Gefühl, sie müssen halt auch auf diesen Außenstürmerpositionen einiges machen. Und so dieses Wirtz-Paket wären ja auch 200 Millionen, wenn da alles mal irgendwie zusammenkommt. Also Gehalt plus eben die Ablösesumme. Meinst du, sie können sich den Wirtz überhaupt leisten? Wenn sie ja irgendwie auch diese Spieler ersetzen müssen, glaubst du, die können jetzt wirklich so ein Gesamtpaket 200 Millionen Transfer, können die stemmen?
Also wenn es einer kann, dann FC Bayern, ne?
Das ist klar.
Also das Festgeldkonto ist jetzt nicht mehr so üppig befüllt, wie es schon mal war. Das ist richtig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sie natürlich jetzt, einerseits sind sie im Champions League Viertelfinale, das gibt schon mal wieder gutes Geld. Es ist jetzt nicht ganz utopisch, dass sie das Halbfinale auch erreichen. Auch das gibt wieder ganz, ganz, ganz viel Geld. Und man darf auch diese Club-WM im Sommer nicht vergessen. Ja. Die gibt wahnsinnig viel Geld. So, das sind Einnahmen, von denen kann dann Bayer Leverkusen tatsächlich nur träumen, weil die sind nicht dabei. Und auch der BVB, der reibt sich die Hände, weil die werden sich ja wahrscheinlich nicht für die Champions League qualifizieren. Das ist essentielles Geld, das die da reingespielt bekommen durch dieses Quatschturnier, ne? Also das ist schon, das wird helfen. Und ich sag mal, wenn sich die Tür öffnet für Flo Wirtz im Sommer, jetzt schon im Sommer, dann würde ich mal sagen, geht der FC Bayern auch im Zweifel ein bisschen mehr ins Risiko als sonst. Also nochmal, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass von diesen drei genannten Flügelspielern auch alle weg sind. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Das ändert aber nichts daran, dass sie Florian Wirtz haben wollen. Und also wie gesagt, wenn das irgendwie möglich wird, dann werden sie schauen, dass es zumindest nicht am Geld scheitert.
Eine Milliarde wird ausgeschüttet an die teilnehmenden Vereine von der FIFA für diese Club-WM. Und ich glaube, wenn du dann relativ weit kommst, dann bist du bei 80, 90 Millionen auch wieder locker dabei. Damit kannst du einen Spieler oder zwei kaufen. Jetzt nicht Flo Wirtz, aber vielleicht den einen oder anderen Flügelstürmer, den du dann noch dazu brauchen kannst.
Ja. Ein bisschen was wird schon passieren beim FC Bayern. Muss es auch. Also ist ein in der Spitze ein guter Kader, aber in der Breite in meinen Augen nicht. Also der darf gegen Inter oder dann potenziell Barcelona im Halbfinale, da darf sich keiner verletzen. Sonst ist das direkt, also ein Olise, Kane, Musiala, Kimmich, die kann Kompanie nicht ersetzen.
Bevor wir dann vielleicht nochmal gleich auf die sportlichen Ambitionen und Möglichkeiten im Laufe der Saison blicken, eine Personalie würde ich gerne mit dir noch besprechen, Thomas Müller. Wie siehst du da den Stand? Jetzt war ja nun gerade Premiere seiner Dokumentation. Einer wie keiner, kann man jetzt auf Prime gucken. Und in diesem Zuge hat sich Hoeneß beispielsweise in der Richtung geäußert, dass es einem großen Spieler nicht würdig sei, so viel sich auf die Bank zu setzen. Während hingegen Joachim Löw eigentlich deutlich dafür geworben hat, dass Müller doch noch ein Jahr dranhängen soll. Spürst du da irgendwie, bist ja deutlich näher dran als wir, eine Tendenz?
Tatsächlich gar nicht. Also das ist so, das dreht sich gefühlt sehr, sehr oft. Müller bleibt da relativ kryptisch. Wenn man sich diese Doku anschaut, dann sieht man auch oder hört man auch vom Start der Vorsaison, glaube ich, war es. als Müller auch unter Thomas Tuchel nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat, wo er dann auch mit seinen Beratern sich auseinandergesetzt hat und halt klar gesagt hat, ey, ich will halt Fußball spielen, ne? Und Müller wird ja jetzt in den letzten Jahren fast mir ein bisschen zu sehr auf dieses auf Folklore reduziert, muss ich sagen. Der ist nicht zu ersetzen als Typ, auch als Lautsprecher des FC Bayern, auch als Clubsprecher, wenn man so will. Sportlich ist er natürlich, kann er jetzt einem Musiala nicht mehr das Wasser reichen und wird auch über diese Joker-Rolle nicht mehr hinauskommen. Also das, die Bayern betonen immer wieder, es steht und fällt mit Thomas Müller. Also sie werden ihm auch da zu den Bezügen, die er jetzt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal einen Vertrag bekommt, weil das ist zu viel Geld für einen Ersatzspieler. Thomas Müller kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass er für ganz viel weniger Geld unbedingt bleibt. Also letztendlich muss er sich halt die Frage stellen, habe ich noch Bock zu kicken? Wenn ja, gehe ich dann lieber woanders hin, um halt auch zu kicken? Oder liebe ich diesen FC Bayern und alles, was hier gerade passiert, zu sehr und bin lieber weiterhin Teil davon? Also ich kann es überhaupt nicht absehen.
An die Option habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht, dass er nochmal zu einem anderen Verein geht, weil Thomas Müller ist ja nun so verbogen mit diesem Club, ne? Also das wäre ja völlig crazy, wenn er jetzt plötzlich auf Schalke spielen würde, Mario, oder so.
Tja, ja, also die Option gibt's. Da muss man sich halt, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt Thomas Müller wäre, es gibt ja da auch im Ausland ein paar Optionen, also zum Beispiel siehe Marco Reus, LA oder so.
Aber komm, der hat seine Pferde, der hat, glaube ich, auch noch seine Lisa, der hat ja nun auch sein ganzes Umfeld da in München.
Ja, klar, also wie gesagt, ich das war jetzt nur laut gedacht, also ich kann ihn mir jetzt auch erstmal nicht woanders vorstellen, aber ausschließen soll man ja gerade im Fußball lieber nichts.
Ja, true that.
Dann lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, was der FC Bayern unserer Meinung nach in diesem Jahr erreichen wird. Hat irgendjemand Zweifel, dass der FC Bayern Meister wird in diesem Jahr?
Ist ja noch mal ein bisschen knapper geworden.
Ja, deswegen frage ich. Also gibt es Zweifel in dieser Runde, dass die Bayern Meister werden?
Also ich bin jetzt durch die letzten 3 Jahre, also seit ich in München bin, ist eigentlich immer nur Krise. Deswegen bin ich so ein bisschen wahrscheinlich zum Zweck Pessimisten geworden. Ich bin mir jetzt noch nicht zu 100% sicher. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das noch verdatteln, weil dafür sind sie dann unter Kompanie ein bisschen zu konsequent. Aber sie haben jetzt auch zweimal bewiesen, dass wenn sie eben nicht diese Schärfe aus zum Beispiel diesen Champions-League-Spielen gegen Leverkusen aufs Parkett bringen, dass es dann halt auch in Berlin nicht reicht. Und ja. Wenn Leverkusen eine Initialzündung gebraucht hat, dann natürlich so ein Last-Minute-4-3-Sieg. Also ich glaube schon, dass die Bayern Meister werden. Champions League eher nicht.
Und du hast es am Montag ja bei Kicker mit Saison noch gesagt, unterschätzt uns die Augsburger nicht. Die Münchner müssen noch nach Augsburg. Und ich meine, mir war das ehrlicherweise auch gar nicht so bewusst, weil auch der FCA bei mir immer ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber als ihr da am Montag auch nochmal deutlich darüber gesprochen habt, wie wenig Tore die kassieren und wie viele Punkte sie dann damit dieses Jahr allein auch eingesammelt haben. Und ich glaube, es ist ein Freitagabendspiel. Absolut. Und ich kann mich zumindest an ein Spiel in den vergangenen Jahren erinnern. Es war auch ein Freitagabendspiel, also irgendwie auch 2-1 oder sowas verloren haben. Yep. Also, boah, vielleicht machen es ja deine, also in Anführungszeichen deine Augsburger, Mario, eher dann auch ein bisschen spannend nochmal.
Ja, also, wenn man nicht nach Augsburg will, was man, glaube ich, generell ungern macht, dann an einem Freitagabend und dann mit so einem Lauf im Rücken. Also die müssen jetzt nach der Länderspielpause nach Hoffenheim, auch da kann man, denke ich mal, diesen Lauf aufrechterhalten. Und wenn die dann mit 11 ungeschlagenen Spielen in Folge in dieses Duell mit Bayern gehen, ja, also da musst du da erstmal gewinnen, wie du sagst. Die haben sich da in den letzten Jahren immer wieder schwer getan. Nicht nur am Freitagabend, auch also öfter mal gestolpert. Das ist alles andere als ein Selbstläufer. Aber Leverkusen muss natürlich auch erstmal eigentlich alles gewinnen und dann auf 3 Ausrutscher von Bayern hoffen. Von daher. Ja.
Und genau genau danke, dass du sagst, Mario. Sonst hätte ich es nämlich jetzt sagen müssen. Aber wenn das der Bayern-Fan sagt, kommt das nur so halb glaubwürdig rüber. Aber das glaube ich auch nicht. Und unter Kompanie haben die diese Schärfe ja grundsätzlich schon. Und ich glaube, denen ist auch klar, dass sie jetzt die letzten Bundesligaspiele wirklich konzentriert angehen müssen, damit sie das eben nicht mehr verkacken. Weil ich glaube, wenn das noch schief gehen würde, dann wäre es schon keine coole Saison mehr, weil ich mich auch deiner Champions League-Einschätzung anschließen würde. Ich glaube, gegen Inter wird das noch was, aber gegen Barca, ich gehe davon aus, dass Dortmund Barca nicht raushaut, wird es dann schon schwieriger, wie wir ja auch in dieser Tabellenphase gesehen haben, wobei da die Bayern auch nicht nur schlecht gespielt haben gegen Barca, auch wenn sie dann 4-1 verlieren, aber ich glaube auch nicht, dass die Bayern dieses Jahr schon den Champions League-Titel anpeilen können.
Nee, also mein Favorit ist tatsächlich aktuell Paris. Ich hab's leider schon vor ein paar Wochen gesagt, da war das noch ein cooler Tipp. Jetzt mittlerweile
ist PSG. Paris, jetzt haben sie Liverpool raus. Die haben schon
gut. Ist jetzt leider kein Geheimtipp mehr, aber ist für mich aktuell die beste Mannschaft. Und Real Madrid ist Real Madrid. Also da brauchen wir gar nicht von Anfang. Daher, das Champions League wird noch ein weiter Weg.
Ja, das stimmt. Barcelona, habt ihr jetzt eben auch schon gesagt, die haben sich am Wochenende ja auch bei Atletico da durchgesetzt. Das musst du auch erstmal schaffen, da dann nach 2-0 noch das Ding am Ende zu ziehen. Oder ja, also von daher.
Aber das wäre ein geiles spannend. Halbfinale. Also ich meine, Bayern-Dortmund wäre ein geiles Halbfinale, aber Bayern-Barca wäre halt.
Oh nee, geh mir weg cool. Mit Bayern-Dortmund. Ich will nicht nochmal. Schau mal, das ist eine Champions League-Saison und dann spielst du in einer Champions League-Saison erst auf Schalke, dann in Leverkusen und dann in Dortmund. Das ist doch Quatsch. Das wollen wir doch nicht sehen. Also.
Jetzt haben wir vorhin jetzt beim Beckenbauer Cup, haben doch die Bayern jetzt gerade wieder die Dortmunder auch geschlagen, habe ich gestern gesehen.
Ja, siehst du, das reicht doch dann.
Ich bin schon auch für das Duell mit Flick, habe ich auch nichts dagegen.
Ja, also.
So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir sind schon.
Die halbe Stunde hat gut geklappt, auf jeden Fall, ne?
Ja,
auf jeden Fall.
Gute halbe Stunde haben wir jetzt.
Läuft.
Vielleicht haben wir zweimal eine halbe Stunde, aber okay.
Ja, gut. Wir haben ja gesagt, wir haben keinen Zeitdruck und wir sprechen, solange wir wollen. Und ich habe mir noch eine Kleinigkeit überlegt. Ich habe mir noch mal so drei Dies- oder Das-Fragen überlegt. Wenn ich jetzt hier schon mal einen FC Bayern-Reporter und einen FC Bayern-Fan vor mir habe, dann würde ich euch gerne noch mal drei Fragen stellen. Ich würde euch jeweils um eine kurze Antwort, aber dann auch um eine Begründung bitten. Und das sind verschiedene Bereiche. Leider habt ihr mir eine Frage schon weggenommen, hier mit diesem Max Eberl und Uli Hoeneß, aber egal, ich improvisiere. Deswegen, ich würde mal noch so eine kurze Quizrunde starten mit euch.
Cool.
So, erste Frage. Wer war der wichtigere Spieler für den FC Bayern? Franck Ribéry oder Arjen Robben?
Oh, das ist doch eine miese Frage, Jens.
So, dann starten wir direkt mit dir, Nils. Was meinst du?
Also Robben hat das Tor im Champions-League-Finale geschossen. Das fällt mir als allererstes ein, weil wir gerade Bayern gegen Dortmund gesagt haben. Die zwei werden halt immer so in einen Sack gepackt, ne? Robberie, ja, sage ich
deswegen,
nur.
Ja,
Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu vergleichen. Ich kenne die Statistiken natürlich jetzt nicht im Kopf, wer da mehr Tore, wer da mehr Spiele gemacht hat, wie auch immer. Ah, Frank war ein bisschen witziger noch als Arjen. Boah, schwer. Aus dem Bauch raus, Arjen. Ich erinnere mich an ein paar sehr entscheidende Tore von Arjen Robben auch in der Champions League, nicht nur im Finale.
Ich gehe tendenziell mit, weil irgendwie gefühlt, also weil ich mich ja jetzt festlegen muss, hat er vom Gefühl her nochmal so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit da reingebracht. Das würde ich sagen.
Ich glaube, er ist ja damals 2009 auch von Real zu den Bayern gekommen. Und das gab es ja in der Vergangenheit auch nicht so oft, dass jetzt ein Spieler von Real zu den Bayern kommt, also von so einem großen Verein, dann wieder zum FCB wechselt. Ich habe die Zahlen zumindest mal rausgesucht. Also Arjen Robben hat in 309 Spielen 144 Tore geschossen und 100 Assists gegeben. Und Ribéry in 273 Spielen 86 Tore geschossen und 120 Assists.
Waren beide nicht so schlecht.
Ja. Nee, waren beide nicht so schlecht, aber das ist mir, also 309 Spiele, 244 Torbeteiligungen von Arjen Robben, plus, was du sagst, Nils, das Tor im Champions League-Finale 2013, kann man schon leicht in seine Richtung drehen. Noch eine Frage?
Ja. Yeah.
Wer ist der bessere Stürmer generell und für den FC Bayern? Lewandowski oh oder Kane?
Mario, du darfst mal anfangen.
Ja, Mario, du bist dran.
Ja, okay, also weil ich mich, ich sage Harry Kane. Ist, kann man natürlich alles nicht ganz vergleichen, weil er jetzt in Anführungszeichen schon 30 ist? 31, ne? 31 mittlerweile?
Ja, ja 31.
Ist natürlich jetzt nicht mehr die Blüte der Karriere, vielleicht so wie mit 25, 26 damals, wie der Prime Lewandowski, aber das, wie er das Bayern-Spiel beeinflusst und nicht nur als Stürmer fungiert, das finde ich schon krass. Das hatte natürlich auch Levi auf eine Art und war vielleicht noch viel athletischer und spektakulärer. Ich sag trotzdem dann einfach Kane.
Vielleicht vor dem Tor auch noch ein bisschen vielseitiger mit seiner Drahtigkeit, die er eher noch mehr hatte als Kane. Mhm. Dafür ist Kane aber im Aufbau deutlich stärker. Wo wir schon bei Harry Kane noch sind, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, Mario. Du hast ja auch ein Buch über Harry Kane geschrieben, ne? Über seine erste Saison in München. Da hast du dich ihm ja auch genähert. Wie bist du denn da rangegangen? Wie hast du dieses Buch denn geschrieben? Was war deine Idee dahinter?
Die Idee war so ein bisschen, das ist so halb-halb, das ist halb Kane und halb Bayern, so ein bisschen zu blicken auf die letzten Jahre bei Bayern, wie es dazu gekommen ist, dass sie dann so viel Geld ausgegeben haben wie noch nie für einen Spieler. Und dann so biografisch Kane, ne? Also jetzt ohne Anspruch auf Details aus der kleinsten Kindheit. Aber schon halt, wie ist er aufgewachsen, wie ist er zum Fußballspielen gekommen, wie ist seine Vita. Ich war dann auch mal in London, da in Nordlondon unterwegs bei seinem ersten Fußballverein, bei seiner Schule und so weiter und so fort. Also und dann, das alles kulminiert dann in dieser letzten Saison, in der ich ja sowieso durch den Job dann fast bei jedem Spiel war und das dann so ein bisschen ausgeschmückt habe. Und eigentlich sollte das Buch, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, aber wahrscheinlich wäre es das beste Ende gewesen, wenn er dann endlich seinen Fluch des Titellosen beendet hätte. Ja. hat er ja bekanntlich nicht, aber war natürlich trotzdem krass, dann so zu sehen, die ganzen Tore, die er geschossen hat und was weiß ich. Und ist ja auch wirklich ein feiner Kerl und ein Top-Profi, also sehr umgänglich. Und daraus ist dann so ein Buch, also über Kane entstanden, ne? Nicht mit Kane, sondern über Kane.
Buch aber du hast mit, ja auch, genau, ich wollte gerade sagen, du hast es ja auch schon anders gemacht. Du hast ja auch ein Buch über Robin Gosens und da mit. Habt ihr ja mit, ne? Genau, mit. Da habt ihr ja eng zusammengearbeitet, offenbar.
Ja, da bin ich gewissermaßen sein Ghostwriter, ne? Also die Idee ist 2020 entstanden, mit Beginn von Lockdown tatsächlich. Robin und ich kannten uns schon über Kicker-Interviews und sind immer in Kontakt geblieben und dann hatte ich ihm irgendwann mal geschrieben, hey, wenn du mal fertig bist, dann schreibe ich mal deine Biografie. Und dann kam dieser Lockdown und alles war scheiße. Und dann habe ich irgendwie gedacht, warum sollen wir eigentlich warten? Also, wer ihn so ein bisschen verfolgt hat, der weiß ja, das ist ein relativ außergewöhnlicher Weg, so ohne NLZ und irgendwie über ein besoffenes Probetraining in boah, jetzt vergesse ich es schon. Arnheim, dann irgendwie in dieser Profischiene Serie A gelandet und dann hat er gesagt, ja ey, why not? Und dann haben wir das gemacht und dann kam das im April 21 und das war ja dann das Timing, also das Timing war tatsächlich unfassbar glücklich, weil in der Zeit wurde er dann Nationalspieler, er hat dieses Champions League Turnier, dieses Corona Turnier da in Lissabon mitgespielt, hätte fast PSG rausgeworfen. Kurz nach der Veröffentlichung war die EM, als Robin dann auch gegen Portugal da seinen Durchbruch hatte auf deutscher Bühne, wenn man so will. Das war dann ganz cool und das ist eben das Buch mit Robin, also aus seiner Perspektive geschrieben und ja, das war, mein Gott, 4 Jahre schon her. Wow.
Die Zeit rennt. Geil. Und hast du schon Pläne für weitere Bücher? Hast du schon was in der Schublade, was du schon verraten kannst?
Pläne gibt es viele, aber leider nichts Konkretes. Also mein Traum ist es, dass ich irgendwann mal Fußball wieder als Fan schauen kann tatsächlich und mich mit Krimis auseinandersetze, weil das wäre, ich lese am liebsten Thriller und mein Traum wäre es schon auch, welche zu schreiben, aber Das muss man ja auch können. Und von daher, das will ich mal nicht sagen, ob nicht wagen, ob ich das auch schaffe. Aber das wäre das Traumszenario. Aber bis dahin vielleicht noch ein, zwei Fußballbücher.
Vielleicht kann man es kombinieren. Ich sehe es schon vor mir. Mord an der Eckfahne.
Ja. Ich habe mir sagen lassen, die Kombination aus Fußball und Krimi ist schwierig, weil du eben nur sehr spezifisches Publikum erreichst. Und deswegen sollte man das. Ich verstehe deinen Gedanken. Ich hatte ihn auch schon öfter. Aber es ist wohl in der Umsetzung schwierig.
Ja, du wirst auch ein sehr männliches Publikum dann haben. Das steht mal fest.
Leider ja.
Ja, okay. Um das noch abzuschließen, nur weil wir jetzt den Bogen gemacht haben, aber der war auch wichtig, weil das wirklich zwei super lesenswerte Bücher sind, Freunde, also unbedingt mal abchecken. Ich bin auch bei Harry Kane tatsächlich.
Und tatsächlich?
Ich begründe das jetzt gar nicht lang und breit. Krass. Man kann es schwer vergleichen, weil natürlich Harry Kane noch nicht so lange da ist, aber gerade wie er das Spiel eben nicht nur ganz vorne beeinflusst, finde ich halt einfach super cool. Diese Elver-Killer-Quote ist auch super cool, aber es ist ein hauchdünner Sieg für mich, für Kane. Lewandowski hat natürlich auch super viel geleistet für die Bayern. Unter anderem ja diese, wie viele, 41 Tore pro Saison, Gerd Müller-Rekord und so, war auch nicht so schlecht.
Ja, also ich sag mal so, ne, Harry Kane 100 Millionen gekostet, Lewandowski damals ablösefrei aus Dortmund gekommen. Der hat insgesamt, das sind auch unfassbare Zahlen, 811 Spiele, 603 Tore, 155 Assists. Also auch quasi eine Torbeteiligung pro Spiel. Kane steht aber auch schon bei 596 Spielen, 383 Toren, davon wahrscheinlich 382 Elfmeter und 100 Assists. Also die Zahlen sind einfach unfassbar. Aber Nils, ich hätte schon gedacht, mit den Erfolgen der vergangenen Jahren und mit Lever da vorne drin, ich dachte schon, dass du ganz klar auf Lewandowski gehst.
Nee. Ich bin schon auch ein bisschen Harry Kane-Fan geworden jetzt.
Also ich verstehe jeden, der mit Lewandowski argumentiert, da würde ich mich auch überhaupt nicht gegen wehren. Tatsächlich, also es ist zumindest so, dass Kane so gut gestartet ist wie noch niemand. Ne? Also was die Scorer betrifft, da kann ihm Lewandowski nicht mal ansatzweise das Wasser reichen. Gib mir 2 Sekunden, dann kann ich es dir nämlich hier sogar vorlegen. Ich habe es mir nämlich raussuchen lassen. Also Kane steht jetzt, hat jetzt 81 Pflichtspiele für Bayern und hat 105 Scorerpunkte.
Krass.
Das ist schon mal
Wahnsinn.
Lewandowski hatte nach 81 Spielen peinliche 68. Das ist natürlich
das ist nix. Sorry. Lächerlich. Also, dass sie ihn da nicht schon wieder nach Dortmund verkauft haben. Also,
was für ein Dilettant, wirklich.
Ja. Schlimm.
Ja, okay, also jetzt, die Zahlen geben uns recht, würde ich sagen.
Ja, alles klar. Ja,
erstmal schon.
So, und mit Blick auf die Uhr. Jens, du hebst noch mal den Finger. Hast du noch eine Frage?
Nee. Ich hätte noch eine Frage.
Ich hätte noch 1000 Fragen, aber die Katze kommt hier auch gerade an und will Futter haben. Ich habe die eigentlich schon gefüttert. Aber
dann ganz schnell. Wer wird Nachfolger von Manuel Neuer? Jonas Urbig, Alexander Nübel oder ein ganz anderer? Was glaubt ihr?
Du darfst zuerst.
Bei Urbig ist halt echt so schwer zu sagen, ne? Also
ein gutes Spiel, das größte Tor,
beim letzten Spiel war das,
wir ja. Haben.
Also auch bei Nübel tue ich mich noch schwer. Ich halte den schon für einen guten Torwart und ob es jetzt aber für den FC Bayern für das Allerhöchste reicht, ist schwierig. Also einen ganz anderen sehe ich jetzt nicht. Jetzt haben sie den Urbig geholt, Peretz haben wir da auch noch rumsitzen, aber Nübel, ich sag Nübel.
Ich sag Urbig. Also der erste, ich natürlich nur gemessen an dem ersten Eindruck. Ich glaube einfach, dass die Beziehung Bayern-Nübel nicht mehr so richtig, was heißt zu retten ist, aber dass das einfach nicht mehr, dass das kein Happy End findet und Peretz ist in meinen Augen nicht gut genug. Also ich sag jetzt einfach mal Urbig.
Nübel hat sich aber kürzlich nochmal in einem Interview geäußert und da hat er sich wieder sehr positiv geäußert, ne? Von wegen, er freut sich auf die Zeit bei Bayern und sowas. Und da habe ich nämlich auch noch gedacht, sollte man das jetzt sagen, wenn man da gerade irgendwie beim VfB spielt? Also zumindest von seiner Seite aus, ich glaube, der würde schon gern.
Also, ich meine, jeder will ja irgendwie die Nummer 1 beim FC Bayern sein, denke ich.
Ja, genau.
Ich glaube auch einfach da tatsächlich, also ich halte Nübel ist ein Top-Torwart, keine Frage. Ich glaube einfach nicht, dass er so gut ist, dass er bei Bayern diese unumstrittene Nummer 1 wird. Das glaube ich einfach nicht.
Jetzt hat sich ja Nagelsmann, konnte man ja gestern auch im Kicker lesen, hat sich ja für Oliver Baumann entschieden. als Nummer 1 jetzt, also solange Marc-André ter Stegen nicht da ist. Und das ist ja auch schon ein bisschen überraschend, weil der war jetzt auch ein paar Wochen verletzt. Nübel hat eigentlich durchgespielt, hat auch Champions League gespielt dieses Jahr. Dass er sich dann jetzt schon auch für Baumann entscheidet, der ja auch am Wochenende einen krassen Fehler gemacht hat. Okay, natürlich ein Spiel, ist logisch, dass man davon nicht alles abhängig machen kann. Aber dass er sich für Baumann entschieden hat, hat mich eigentlich gewundert. Ich dachte, er nimmt Nübel.
Ich glaube, also das ist jetzt, ist natürlich klar, dass jetzt die Torwartposition jetzt gerade jetzt nicht so das herausragende Element dieser Mannschaft ist, würde ich jetzt einfach mal ganz kritisch anmerken. Es ist zumindest so, dass Baumann ja immer wieder auch in einer weniger guten Hoffenheim-Mannschaft schon eine der Konstanten ist und das auch im Team sehr beliebt ist. Also das scheint ein guter Kerl zu sein und es geht jetzt erstmal um die Übergangslösung. Ich finde es schon richtig, jetzt auch dann einen festzulegen. Und also vom Gefühl her bewegen sich Nübel und Baumann ein bisschen auf Augenhöhe. Von daher finde ich es okay. Ist jetzt auch, also ich habe auch erstmal ein bisschen geschaut, aber passt schon.
Dann nehme ich noch, ich nehme Option 3. Ich werfe meinen Hut auch nochmal in den Ring und sage, vielleicht wird ja mal so ein Jan Oblak. Irgendwie hat er auch noch mal Lust, was anderes zu machen. Oder ein Donnarumma oder sowas. Also wirklich ein absoluter Top-Torhüter. Wenn sie sagen, ah, mit Urbik und mit Nübel sind wir nicht so überzeugt. Wir wollen aber beim FC Bayern da hinten einen absoluten Top-Mann drin haben. Und vielleicht sagt ja so jemand im Sommer 2026, auch FC Bayern? Warum eigentlich nicht? Ich gehe mal
Das ist
auf
ja
so eine
fast schon ein Hot
Option.
Take.
Ja, genau. Das ist ein
Krass.
Hot Take.
Ja. Aber
Wir lassen
okay.
uns mal überraschen, ne? Wir lassen uns mal überraschen. So, Mario, mit Blick auf die Uhr. Vielen, vielen Dank für dieses richtig, richtig geile Gespräch. War
Ja, danke
super
auch.
spannend und danke dir vor allem für deine Offenheit. Das ist nicht selbstverständlich, dass du so frei weg von der Leber schnackst. Also es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und wir müssen dich irgendwann wieder einladen. Also das
Ja,
ist so
herzlich
sicher, wie ich hier
gerne.
sitze.
Herzlich gerne. Ich danke euch auch. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Cool. Dann würde ich sagen, Freunde, macht's wie unser heutiger Gast. Bleibt entspannt, bleibt kreativ und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschö.